Who Day, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Mein Name ist auch heute wieder der Erik und ich habe auch heute wieder meine beiden Kollegen dabei. Einmal den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Erik.
Und einmal den Steven. Moin Steven.
Tritra trulala, eine wunderschöne gute Tageszeit.
Wir sind zum Scherzen aufgelegt. Wir müssen das ja von gestern irgendwie verarbeiten.
Es kompensieren.
Lasst uns einfach ohne größere Verzögerungen reingehen. Ich meine, was soll man jetzt groß noch vorher besprechen? Wir haben unsere dritte Niederlage dieses Jahr einstecken müssen. Gegen die New York Jets stand es am Ende 34-31. Thomas, wie geht's dir so nach dem Spiel jetzt rückblickend betrachtet?
Ich möchte auch noch mal kurz anmerken zu deiner Einleitung. Das ist sogar die erste verdiente Niederlage dieses Jahr. Also wie geht's mir nach dem Spiel? Natürlich frustriert. Ich denke mal, 95% der Bengals-Fans oder sogar noch mehr haben wir alle mit einem Sieg gerechnet. Aber es hat nicht sein sollen. New York, Robert Saleh und seine Crew hatten einen super guten Gameplan gegen uns, Offense- wie Defense-seitig. Und ja, wenn du mit 3 Turnovers in der ersten Halbzeit ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann hast du es auf jeden Fall nicht verdient zu gewinnen. Klar ist ein bisschen Frust dabei mit dieser einen Strafe, aber verdient hätten wir dann eventuell auch nicht. Also wir hätten nicht verdient zu gewinnen. Das ist meine Meinung dazu.
Steven, schließt du dich da an?
Ja, doch. Also weitestgehend. Thomas hat eigentlich alles schon gesagt, die Jets wussten genau, was sie machen wollen. Der erste gescriptete Drive lief wie ein heißes Messer durch Butter. Mike White hat, glaube was, 11 Pässe in Folge an den Mann gebracht. Seine ersten 11 Pässe in der NFL, in seinem ersten Start. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Art von Rekord ist. Würde mich aber jetzt nicht wundern. Ja, dann halt auch die Ins. Ja, aber ja, wir haben den Ball immer wieder zurückbekommen, teilweise auch in genialen Positionen. Bates Interception ging ja auch fast bis in die Endzone. Und wir haben unterm Strich nichts draus machen können. Wobei die Defense halt weich ausgesehen hat über das ganze Spiel hinweg.
Lass uns vielleicht nochmal ein paar Zahlen zusammentragen. Von dem Spiel gestern. Du hattest schon gesagt, White, der Quarterback der New York Jets, mit seinem First Career NFL Start, 414 Passing Yards. Unfassbare Zahlen, sah auf jeden Fall nicht aus wie ein ja, Mid-Season Starter, der einfach mal so ins Rennen geschmissen wurde. Und trotz 3 Turnover unserer Defense, also 2 Interception, ein Forced Fumble oder ja, ein Fumble Recovered, haben wir es nicht geschafft, offensiv unser Spiel zu etablieren. Also 272 Passing Yards, 41 Rushing Yards sind jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, unsere Offense lief gut. Aber mir ist es persönlich ganz wichtig, euch mal zu fragen, lag es jetzt nur daran, dass wir schlecht waren oder waren die Jets einfach besser, Thomas?
Also ich würde sagen, der Hauptpunkt war die mentale Stärke der Jets. Also besonders Mike White hat das dieses Team ja auch mental richtig gut angeführt. Das war so wieder die letzte, oder wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und das war weitestgehend mutig von der Offense. Also mental, selbst diese 3 Turnovers haben die mental ja überhaupt nicht zurückgeworfen. Da wirft er Back-to-Back 2 Interceptions Und mit dem nächsten Drive macht er wieder einen Touchdown. Einfach total unbeeindruckt von seinen Fehlern. Also mental Hut ab. Das können nicht viele, besonders der seinen ersten Career-Start hat. Und bei seinem zweiten NFL-Spiel überhaupt, ne, in der Regular Season. Ja, also die Jets sind auch ein talentiertes Team. Sie haben auch die Titans geschlagen. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Und da war, kann ich jetzt eigentlich auch nicht weiter ausführen. Also, die Jets sind personal kein schlechtes Team. Was denen einfach noch fehlt, ist die Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. So, Robert Saleh ist neu, Mike LeFleur ist neu, also der Offense-Coordinator. Ja, gibt dem Team ein bisschen Zeit und vernünftiges oder einen konstanten Coaching-Staff und das Team wird playoff-tauglich werden.
Okay, naja, gut, aber auf der anderen Seite, und das ist ja jetzt auch ein viel genanntes Argument von unserer Fanbase, was ja schon legitim ist, muss man ja auch sagen. Wir standen vor dem Spiel 5-2, haben gerade frisch Baltimore geschlagen und dann kommen die 1-5 Jets und ja, wenn du in dieser Verfassung bist, so gut zu performen, dann musst du ja zusehen, dass du deinen Run weitermachst. Steven, findest du jetzt das legitim, dass man gegen die Jets verloren hat? War das ein reines Mindset-Problem oder lag es halt wirklich daran, dass man auf dem Feld auch das schlechtere Team war?
Also ich sehe die Jets jetzt nicht als überraschend starkes Team. Die haben Verletzungssorgen, die haben nicht viel Talent im Roster, aber wo sie gewonnen haben, waren mit dem Gameplan, der absolut klar geschnitten war. Die wussten genau, was Mike White kann und das haben sie machen lassen. Das war auch genau das, wo unsere Defense eben die Schwachstellen hat. In den Intermediate Zones, wir sind mehr gewohnt, hinten Deckel drauf und Pass Rush ankommen lassen. Das haben sie ausgenutzt. Haben auch uns, ja, also wir waren am Anfang überaggressiv, da haben sie uns ein paar Mal dumm dastehen lassen, auch mit Trickplays. Und als der Schock dann verdaut war und wir dann so ein bisschen mehr ins Vorsichtige übergegangen sind, da haben sie uns dann eben zerpflückt. Und ja, ich meine, wir müssen überlegen, wir haben 31 Punkte offensiv gemacht, obwohl die Offense keinen Sahnetag hatte. Aber wir haben das Spiel trotzdem nicht gewinnen können. 34 Punkte zugelassen. Also ich glaube, das Spiel haben wir eher auf der defensiven Seite verloren. Und das gegen keine wahnsinnigen Skillplayer. Das war ja Willenssieg war das bei den Jets. Die wollten diesen Win, die haben sich die Woche davor blamiert bis auf die Knochen und wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Und wir haben gedacht, ja, komm, die nehmen wir jetzt noch mit und nächste Woche wartet ja dann der richtige Gegner, wenn unsere Halloween-Party vorbei war. Haben halt die Jets einen Strich durchgemacht, durch die Rechnung.
Ich habe das übrigens mal geprüft, was du ja eigentlich wissen wolltest, der zwischenzeitliche Ausgleich mit dem 1-Yard-Run durch Joe Mixon, war das erste Mal seit Aufzeichnung, dass ein Team ausgeglichen hat mit einem Bruchteil der Time of Possession und negativen Rushing Yards und einem Rushing Touchdown. Das gab es vorher noch nie und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sinnbild für das Spiel, dass man quasi den Jets hinterhergelaufen ist, aber trotzdem Punkte aufs Board gekriegt hat, weil man einfach den Ball an relativ guten Stellen bekommen hat und sonst eigentlich so gut wie keinen, ich glaube ein oder zwei offensive Drives ja zusammen gebastelt bekommen hat, oder Steve?
Was war die Frage? Du hast so weit ausgeholt, dass ich nicht verstanden habe, was du eigentlich von mir willst.
Also erstmal habe ich deine Frage beantwortet, ob es das schon mal gab, mit negativen Rushing Yards einen Rushing Touchdown erzielen. Nein, ja. Das gab es bis dato noch nicht. Und der zweite Teil war, ob das ein Sinnbild fürs Spiel war, wenn man sich diese Aktion oder diesen Stat jetzt mal vor Augen führt, dass man eigentlich den Jets hinterhergelaufen ist, aber trotzdem Punkte aufs Board gekriegt hat.
Nee, ich meine, wir haben ja sogar mit zwei Scores geführt zwischenzeitlich. Aber da sind wir dann auch, wir wussten anscheinend aber auch nicht so wirklich, wie das passiert ist. Und danach haben wir wahrscheinlich auch gedacht, gut, ist da jetzt endlich ein Haken dran. Und dann haben die Jets halt eben in der zweiten Hälfte, gerade im letzten Viertel, richtig Punkte aufs Board gebracht. Also 17 in einem Quarter zum Schluss und dann, dann noch vermieden, dass wir nochmal drankommen, indem sie den Ball dann smart behauptet haben. Absolut professionelle Leistung. Also ich würde sagen, das war eher da, wir haben den Charaktertest verloren. Und ich will den Jets auch gar nichts wegnehmen. Das war, wie gesagt, ein super Plan, super Ausführung, haben gerade in den Trenches uns verprügelt. Aber wir haben uns da selbst ein Bein gestellt. Das hätte uns eigentlich nicht passieren dürfen.
Okay, bevor wir jetzt zu der, ja, sagen wir mal, finalen Frage von meiner Seite kommen, Thomas, ich würde gern mal deine Expertise haben. War das von unserer Seite eine schlechte Defense-Performance? Also wir waren es ja aus den letzten Wochen gewohnt, dass unsere Defense uns getragen hat. Kann man nach dem Spiel sagen, wo wir 3 Turnover geforst haben, dass unsere Defense schlecht performt hat gegen die Jets?
Ist schwierig zu beantworten. Wenn man jetzt nur auf die Stats guckt, ja. Also auf die zugelassenen Yards. Wir waren am Anfang, wie Steven schon sagte, sehr aggressiv. Haben dadurch eben halt Yards kassiert. Dann waren wir in der soften Zone Coverage und ich glaube, wir haben über 150 Yards über Checkdown-Pässe kassiert. Und das sind genau diese Sachen, die so eine Zone-Defense auch killen können. Weil durch die Zonenverteidigung sind die, keiner hat den Running Back den Checkdown-Running Back irgendwie eng in der Coverage. Und damit passieren auch die Yards. Was wir wirklich anfassen müssen, defense-seitig, ist, dass wir schlecht getackelt haben. So, und deswegen sind auch natürlich nochmal sehr viele Yards after Contact passiert, dann auch entscheidende Yards, die zum neuen First Down gereicht haben. Also ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber gefühlt war ja fast jede Third Down Conversion neues First Down. Und diese Chancen bauen ein Team auf und die Jets haben das super ausgenutzt. Immer wieder für 3 neue Downs gegangen und ja, es war auch schwierig, auch vom Gameplan her. Ne? Man hat nur Tape von Mike White aus dem letzten Spiel, wo er ins kalte Wasser geworfen wurde. Wir wussten nicht, wozu Mike White wirklich fähig ist. Und das hat es auch in der Vorbereitung so ein bisschen schwieriger gemacht. Also katastrophales Defense-Spiel würde ich nicht sagen. Durchschnittliche Defense-Leistung trifft es eher mit guten Plays, mit teilweise guten Plays, wie den 3 Interceptions oder von Trey Hendrickson, der Sack da an der eigenen Endzone, der dann die Jets zum Field Goal gezwungen hat. Und aber eben halt auch dann wieder schlechte, katastrophale Leistung. Also wirklich Licht und Schatten, um das einfach mal so zusammenzufassen.
Das sehe ich nicht so ganz. Also ich finde, es war eine miese Defense-Leistung mit vereinzelten guten Aktionen und die beiden Turnover, die waren absolutes Glück. Also das war, das waren Bounced Balls, die Deflected Passes. Dass wir die bekommen haben, geil, aber das ist jetzt zwar auch keine wahnsinnige Defensivarbeit, dass die Bälle zu bekommen, das hatte mehr mit Glück zu tun. Aber weil du vorhin meintest, ob es irgendwie was gibt, was das sinnbildlich fürs Spiel wäre, da hätte ich eine Statistik, die eher sagt, was du von diesem Spiel bekommen hast. Und zwar Mike White hat 405 Yards Passing, aber der weiteste Wurf von ihm waren 18 Yards. Seine Leading Receiver sind beides Running Backs. Ich glaube, wir haben 166 Receiving Yards auf Running Backs zugelassen. Das waren hauptsächlich After the Catch Yards, die da erarbeitet worden ist, und das ist genau wie Thomas sagt, weil wir einfach schlampig getackelt haben.
Ja, und eben halt, weil sie auch sehr viel Open Space hatten, ne? Also wir waren für die Checkdown-Pässe waren wir zu weit weg. um sie auch erfolgreich zu verteidigen. Und ein Running Back auf Speed, ne, in der 1-1-Situation im Open Field, ist schwierig zu tackeln.
Und defensiv haben sie es auch clever gemacht. Ich meine, die haben Burrow nicht geblitzt. Burrow ist wahrscheinlich einer der stärksten Quarterbacks der NFL gegen den Blitz. So muss er zurückfallen, gucken, was die Defense ihm angeboten hat. Und es war niemand offen. Ja, das war, wir sind einfach nicht ins Lauf gekommen. Und wenn wir mal wirklich das Feld runtergekommen sind, dann waren es oftmals Big Plays, die uns den Arsch gerettet haben.
Ja, also man darf aber auch niemals unterschätzen, New York hatte ja schon vor dem Robert Saleh, der dort war, eine gute Defense-Line, angeführt von Quinton Williams. Mit Robert Saleh haben sie selbst diese, was die wir auch nur als Durchschnittsspieler wahrnehmen, sind das gute Defense-Line-Spieler geworden. So, Robert Saleh ist, glaube ich, mit der beste D-Line-Experte der Liga zurzeit oder der am besten weiß, wie er eine D-Line einsetzt in der NFL. Und das hat man auch gesehen. Der Vier-Mann-Pass-Rush hat uns das Leben extrem schwer gemacht. Und dann kannst du auch natürlich so viele Leute wie möglich in der Coverage lassen.
Ja, jetzt ist aber die Frage, und ich habe so unterschwellig das auch ein bisschen, ich bin ja nicht so sonderlich aktiv in den Facebook-Diskussionen, aber ich habe das so ein bisschen unterschwellig mitbekommen. Gibt es jetzt oder ist die Gefahr da, dass jetzt quasi das Spiel gegen die Jets eine Blaupause für unsere künftigen Gegner ist, um uns zu schlagen, Steven?
Ja klar, jedes Team, das die schlägt, liefert eine Blaupause, die man nicht schlägt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ein großes Geheimnis war, wie man uns am besten angreift. Wir haben einfach bislang diese Anfälligkeit gut limitieren können durch starkes Tackling defensiv und durch Big Plays offensiv. Jetzt haben wir ja gezeigt bekommen, dass wir uns sehr darauf verlassen, auf diese zwei Punkte, und dass wir da vielleicht noch mal ein drittes Standbein brauchen, wie auch immer das aussehen mag, oder dass wir eben diese beiden Punkte wieder zum Laufen bekommen.
Also ich würde da jetzt noch nicht so schwarz malen. Ja, du kannst eigentlich jedes Spiel als Blaupause nutzen. Du brauchst aber auch das Personal, um es anzugreifen. So, wenn wir jetzt, gut, gegen Cleveland wird, ich denke mal, mental auch ein anderes Auftreten sein, um das schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen. Aber viele Teams sehen gegen Checkdown-Pässe scheiße aus. So, und wenn du besonders schon sowieso schon ein Kurzpassspiel hast und dann auch so ein bisschen sloppy in der Coverage bist, dann macht dir so ein, wie es jetzt uns getroffen hat, macht so ein Checkdown-Pass dir das Leben extrem schwer. So, wir waren ja auch oft genug mal dran, konnten das relativ gut verteidigen, aber es war einfach zu selten.
Okay, jetzt hast du es zweimal zum Vier benutzt. Thomas, was ist denn ein Checkdown-Pass?
Ja, Checkdown-Pässe sind Running Backs, die dann sozusagen einen kleinen Swing nach außen laufen oder beziehungsweise die erst gucken, ob sie jemanden blocken müssen und rennen, falls sie niemanden erkennen, wo sie unterstützen können oder müssen, laufen dann nach außen, machen sich passbereit, und wenn eine tiefe oder mittlere Anspielstation nicht offen ist, hat der Quarterback immer noch die Option, runter zu checken. Und dann ist der flachste, der kurze, der einfache Pass meistens der Running Back, der dann eben mal halt kurz nach außen läuft und kann meistens so 2-3 Yards noch irgendwie immer kreieren.
Oder kann auch mal ein Tight End sein, der blockt dann eben seinen Mann an, um für so eine Kunde zu aufzuhalten, läuft 2-3 Schritte, bleibt da stehen, und wenn der Quarterback sieht, keiner frei, dampft das auf den Tight End, der macht vielleicht noch 2-3 Yards. Play fertig.
Genau.
Checkdown.
Okay. Jetzt gab es noch eine Situation, die ich gerne noch mit euch besprechen würde. Wir hatten die Jets, wir lagen quasi noch zurück, hatten die Chance, die Jets nochmal zu stoppen bei Dritter und Intermediate. Ich glaube, es waren Dritter und 7 oder so. Was? Dritter und elf?
Dritter und elf.
Okay. Ja, Dritter und elf. Und wir hatten die Chance, die Jets zu stoppen. Und dann kam es zu einer Kollision zwischen dem Jets Receiver und Mike Hilton als Cornerback, der den Tackle setzen wollte. Steven, gib doch mal kurz deinen Einblick, was du von dem Call in der Situation gehalten hast.
Also ich finde es absolut affig, und wenn die NFL tatsächlich irgendwie eine Geldstrafe verhängen sollte, ey, dann würde ich persönlich als Hilton würde ich da die Anwälte einschalten. Weil es einfach, Hilton kommt zum Ballfänger an, springt tief in so unterhalb der Kniehöhe in die Beine, um ihn sicher zu Boden zu bringen. Ballträger geht runter, um sich zu schützen, knallt mit seinem Helm gegen den von Hilton, und Hilton bekommt bekommt die Flagge. Ich habe jetzt noch bislang keinen gefunden, der mir diesen die Flag irgendwie erklären konnte oder die irgendwie für gerechtfertigt hält. Ich finde es absolut idiotisch. Ich meine, es ändert nichts an der Tatsache, wie das Spiel gelaufen ist und wie das Endergebnis ist. Ich meine, okay, klar, wir hätten noch gewinnen können, aber wäre unverdient gewesen. Die Flagge war trotzdem lächerlich.
Geht so eine Strafe immer mit einer Geldstrafe einher?
Wenn sie ihm keine Geldstrafe geben, auf das Ding, dann ist das wahrscheinlich so wie ein Eingeständnis, dass war blöd.
Okay. Thomas, rein regeltechnisch, ob man das jetzt für gut oder nicht gut empfindet, was sagst denn du als Referee dazu?
Ja, also ich hätte es nicht gegeben. Die Frage ist, das muss man sich auch immer stellen, aus welchem Blickwinkel sieht der Schiedsrichter das? Und das ist immer so eine Interpretationsfrage. Aus unserem Blickwinkel kann man das nicht sehen, oder kann man es gut beurteilen, dass das, was soll Hilton dann noch anders machen? Den Helm abnehmen, damit es kein Helmet-to-Helmet ist? Oder wie soll er den Helmet-to-Helmet verhindern, wenn Ty Johnson den Kopf runternimmt? Es ist schwierig. Das muss man sich auch immer selber fragen, was sieht der Schiedsrichter? Aus unserer Blickwinkel ist es natürlich ein katastrophaler Call.
Ja, aber wenn der Ref sich nicht sicher ist, dann muss er eine Diskussion starten mit anderen Refs. Und ich meine,
vielleicht war er sich aber auch sicher.
Worden. Und es gab keine Diskussion nicht mal darüber.
Ja, dann war er sich halt sicher. Aber dann hat er es aber auch so wahrgenommen, und das muss man dann leider auch respektieren.
Dann soll er sich nochmal angucken, wie das funktioniert, wenn er selbst da vielleicht nie gespielt hat oder was weiß ich, was er da wahrgenommen hat. Aber ey, ich meine, der Lauf, er braucht nur einen Kopf in den Nacken legen und da sieht er eine Zeitlupe in Großaufnahme von dem Ding.
Ja, aber das ist laut Regelwerk nicht ausschlaggebend.
Dann soll es ausschlaggebend gemacht werden, weil das ist absolut affig. Es kann nicht sein, dass die Wahrheit vor dir in Zeitlupe siehst und du musst sagen, nee, ich sehe das nicht, weil ich habe es jetzt so gecallt. Das ist absoluter Bullshit.
Unser Problem ist einfach auch, oder auch für den Rest der NFL, im Two-Minute-Drill oder kurz vom Two-Minute-Drill kommt dieser Call im entscheidenden Moment. So, wär's Erster und 10 gewesen und dieser Call gekommen, hätten wir nur gesagt, ja, scheiße, war ein dummer Call, Haken hinter. Jetzt, da es Dritter und Elfer und die dadurch ein neues First Down bekommen haben, geht uns das pisst das dem Fan natürlich noch viel mehr an.
Also ich will auch nochmal ganz klarstellen, ich sehe das genauso wie Steven. Also ich hätte mich um Grund und Boden geschämt, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten. Aber du musst dir halt auch die Tragweite von diesem Call klar machen. Und das, was du gerade gesagt hast, natürlich ist es was anderes, wenn sie das bei Erster und 10 so beschissen pfeifen oder bei Dritter und 11, wo der Receiver dann auf jeden Fall short zum First Down ist und auch deutlich short zum First Down ist, dass dann entsprechend ein Punt die Folge ist und nochmal ein Possession-Wechsel. Also in so einer hochprofessionalisierten Liga, wo du die Möglichkeit hast zu reviewen, wo du 20 verschiedene Kameras aus 40 verschiedenen Winkeln hast, muss es die Möglichkeit geben oder sollte es, oder ja, nicht nur sollte, weil das würde eine gewisse
Bleib bei Wörtern, die du kennst.
Eine gewisse Mutmaßbarkeit unterstellen. Nein, es muss, und Punkt aus Ende, muss es die Möglichkeit geben, dass die Refs da die anderthalb Sekunden warten und sich das Instant Review auf der Bildschirmleinwand in dem entsprechenden Stadion angucken. Das hat jetzt weniger was mit mir oder weniger was mit den Bengals per se zu tun, weil ich das bei jedem anderen Spiel auch so beschissen gesehen habe. Und für mich war das wirklich das, was ich bisher gesehen habe, der worst call of the season.
Ja, ich meine, die Refs waren grundsätzlich nicht gut. Nur größten Teil des Spiels hatten wir eher Glück mit ihren Calls als Pech. Das war brutales Karma.
Ja, aber es ist halt auch immer einfach, dann zu sagen, das ist jetzt, die haben das ganze Spiel über Scheiße gepfiffen, dann lassen sie halt eine entscheidende Situation dann beschissen gegen uns laufen. Das ist ja auch keine Lösung. Du musst jede Situation neu analysieren. Und gerade wenn es zu so einer Tragweite kommt und wenn sie es halt challengeable machen in so einer Situation, also wenn es darum geht, ein neues First Down zu kriegen, dann müssen sie es challengeable machen. Dann ist das leider
ja,
so.
Ja, Strafen zu challengen, finde ich, ist der falsche Weg. Bei solchen Entscheidungen sollte es ein Booth-Review geben. Aber du solltest keine Strafen challengen können. Das ging schon vor 2 Jahren in die Hose mit den Pass-Interference-Calls. Bleib einfach dabei, dass der Schiedsrichter selber sagt, guck dir das nochmal an, Whitehead. Wie würdest du da entscheiden und gut ist. So eine Möglichkeit sollte es schon geben, aber die Coaches sollten keine Challenges auf eine Strafe werfen dürfen, egal was für eine. Weil sonst haben wir nämlich immer die Situation, dass hier bestimmte Fouls gecallt werden und manche siehst du eben halt auch nur in Game Speed oder nimmst du im Game Speed was anderes wahr als in deiner Video-Wiederholung und das macht der Spielfluss eigentlich, finde ich, noch mehr kaputt. Eine Proof-Review in Ordnung, wenn der Line-Judge in dem Fall das selber sagt, guck dir das bitte nochmal an, ich habe so gesehen. Und wenn das dann overturned wird oder confirmed ist, Haken hinter und gut ist, aber keine Challenge-Flag für sowas.
Oder wenn du eh schon die Turnover und die Scores in der Two-Minute-Warning dir anguckst, dann kannst du eigentlich auch die Personal
15-Yard-Strafen halt, ne?
Personal Fouls mit anschauen.
Genau. Also wirklich ausschlaggebende Fouls.
Ja. Aber gut, ich meine, wie gesagt, das Spiel, also letztendlich, ja, die NFL muss das korrigieren. Letztendlich, das Spiel ist verloren. Selbst wenn wir gewonnen hätten, wäre es eine gefühlte Niederlage gewesen. Jets haben meiner Meinung nach zu Recht gewonnen, haben sich allen Grund, sich zu freuen, war eine starke Leistung. Und ich hoffe einfach mal, dass das mal für uns der Schreck ist, den wir vielleicht noch gebraucht haben für ein Cleveland-Spiel. Hätten wir das gewonnen, wer weiß, mit was für einem Kopf wir da nächste Woche bei Cleveland reingegangen wären. Wer weiß, was wir da dann von denen kassiert bekommen hätten. Vielleicht war das jetzt mal ein Reality-Check, den die Truppe gebraucht hat, um zu kapieren, nichts in der NFL-Season ist irgendwie ein Selbstläufer.
Um Adrian Franke zu zitieren, Trap Games are real.
Ja, ist auch wirklich so. Trap Games are real. Jeder von uns hat sich schon mal ein IKEA-Möbelstück versucht und hat festgestellt, dass das viel schwerer ist, als man dachte. Ja.
Scheiß Pappmaché.
Okay, bevor ihr jetzt aber schon das finale Fazit zieht, was ihr eigentlich schon getan habt, unsere beiden Kategorien dürfen wir auch dieses Mal nicht außen vor lassen. Würdet ihr irgendjemanden positiv hervorheben und als Gewinner des Spiels bezeichnen?
Ich fang da mal an. Gewinner für mich auf jeden Fall Tyler Boyd. Er konnte sich Chase wurde relativ gut abgedeckt und Tyler Boyd konnte sich wieder so ein bisschen mehr in den Fokus spielen, zeigen, dass er da ist und hat wieder wichtige Catches gemacht und auch endlich mal wieder einen Touchdown.
Okay, Steven.
Nicht so wirklich, aber ich hatte vor dem Spiel schon mal über jemanden nachgedacht, mal Lob zu geben, weil wir schon häufiger mal auf dem eingedroschen haben. Eli Apple hat sich meiner Meinung nach gefangen. Es wird nur noch wenig in seine Richtung geworfen, weil er eben auch sich diesen, das erarbeitet hat. War jetzt natürlich keine riesige Defense-Leistung in diesem Spiel, aber die Wochen davor hat er, wie gesagt, gute Leistung, ist jetzt ein solider Starter, finde ich. Und ja, ich meine, Trey Waynes haben wir ohnehin nicht viel gesehen. Deswegen vermissen tun wir ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und Apple gibt es auch keinen Grund, finde ich.
Okay. Ich würde gerne noch die Higgins etwas positiver hervorheben wollen. Letzte Woche sah er nicht gut aus. Hatte viele, viele Drops. Hat dieses Mal mit, ich glaube, es waren 54, 55 Yarder one-handed gezeigt, dass er den Ball trotzdem noch fangen kann. 4 Receptions aus 6 Targets ist in Ordnung. Dementsprechend würde ich ihn, ich würde ihn jetzt nicht als Gewinner bezeichnen, aber er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall noch da ist. Und dass wir auf jeden Fall auf alle unsere Receiver, wie Thomas schon gesagt hat, zählen können. Boyd ist zurück, Higgins hat gezeigt, dass er da ist. Und Chase ist ja für die großen Spieler dann quasi zu haben. Aber das war mir noch wichtig, ihn da auch mit zu nennen. Gut, machen wir es kurz in die andere Richtung. Steven, was ist denn dein größter Verlierer des Spiels?
Ja, eigentlich, das, du kannst nicht eigentlich das gesamte, so die Stimmung im Team ist für mich ein Verlierer. Man hat sich jetzt so hoch gehypt, dass man so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche verloren hat und ist jetzt auf die Fresse geflogen. Und vielleicht kann man den Hype zum Verlierer erklären. Ich würde es jetzt nicht gerne auf die Coaches schieben, weil die Coaches, die haben genau die richtigen Dinge gesagt die ganze Woche. Das ist aufpassen vor den Jets, nicht unterschätzen. Hat alles gestimmt. Die Spieler haben es wiederholt. Das ist aber anscheinend nicht wirklich angekommen. Aber ich könnte es jetzt niemanden an sich ankreiden. Mixen würde ich als Verlierer vielleicht nennen, weil er eigentlich ja nicht stattgefunden hat.
Okay, aber zwei Touchdowns sind eigentlich zu wenig.
Er hat eine krasse Reception gehabt. Er hat mal einen guten Lauf gehabt, aber ansonsten war er abgemeldet für den ganzen Tag.
Ja, aber zwei Touchdowns kannst du ihn jetzt auch nicht als Verlierer nennen, ne?
Ja, aber mal ganz im Ernst, den einen ist er rückwärts mit dem Bobbes in die Endzone gefallen. Ja, na klar, logisch. Es ist geil, dass das gescored, aber da muss mehr kommen. Er hat 33 Yards insgesamt gerusht. Bei 14 Attempts. Da ist es mir egal, wie viele Touchdowns du gemacht hast. Da muss mehr kommen. Und das ist Kritik an Mixen, genau wie an der Line im Run-Blocking. Beides geht Hand in Hand. Es geht nie auf gegen einen alleine.
Okay, ich würde aber an der Stelle gerne eingrätschen. Wenn ein Team ein anderes Team unterschätzt, dann sehe ich persönlich immer den Head Coach in der Pflicht und würde damit von meiner Seite auch Zach Taylor in dem Fall zum Verlierer erklären, weil er es scheinbar nicht authentisch genug rübergebracht hat, dass das bei den Spielern im Kopf so eingebrannt ist, dass auch die Jets, und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern wahrscheinlich, dass bei einigen Spielern, dass auch die Jets es wert sind, 100% Fokus geschenkt zu bekommen. Und dementsprechend würde ich von meiner Seite Zach Taylor da als überwiegenden Verlierer erklären, auch wenn er das Team hinter sich hat, auch wenn er den Leuten das erklärt hat. Aber im Endeffekt ist es seine Aufgabe, das Team authentisch darauf einzustellen und das Team da auch hinter sich zu versammeln. Und jetzt, Thomas, dein Verlierer des Spiels?
Wahrscheinlich ist es jetzt gar nicht so, aber mein Spieler war Andrew. Ich fand, Chido hatte sein schlechtestes Spiel dieses Jahr. Touchdowns zugelassen, dann auch mehrere First Down Completions gehabt. Also er sah diese Woche gar nicht gut aus. So ein bisschen sein Hype verloren, sein Tackling war nicht gut. Das kennt man besser von ihm. Er ist so für mich so einer, der eben auffällig geworden ist in einer schlechten Defense oder mittelmäßigen schlechten Defense in diesem Spiel.
Okay. Steven, wirst du gegen meinen Verlierer noch irgendwas sagen, oder?
Nee, ich verstehe es schon. Ich meine, klar, als Head Coach hast du immer die Verantwortung. Ob du wirklich dafür verantwortlich bist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die Verantwortung hast du erst einmal. Ich hoffe mal, dass der Kopf jetzt wieder gerade gerückt wird und dass wir am Sonntag dann die Browns verdreschen.
Gut, lasst uns aber bitte noch mal kurz ein generelles Fazit unter das Spiel ziehen. Thomas, was nimmst du aus dem Spiel mit? Und hast du Bedenken in das nächste Spiel? Siehst du jetzt dem nächsten Spiel eher positiv entgegen? Wie ist da deine Gefühlslage nach dem Spiel gegen die Jets und dem, was wir jetzt so besprochen haben?
Also, gestern war meine Reaktion, hätten wir gegen die Ravens verloren und dafür nicht gegen die Jets. Das wäre wahrscheinlich für den Seelenfrieden besser gewesen. Aber grundsätzlich sage ich auch, lieber mal gegen die Jets auf die Fresse bekommen und dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen, anstatt nächste Woche zum Beispiel in Cleveland mit 40-7 untergehen. Oder wie die Ravens gegen uns. Und das war ein Wake-up-Call. Besonders, weil wir, wie ich schon anfangs sagte, dieses Spiel wirklich verdient, 100% verdient verloren haben. Hätten wir gegen Minnesota, gegen Chicago gewonnen und auch gegen die Packers, hätten wir immer sagen können, bei Chicago gut zurückgekämpft und bei den Packers nie aufgegeben. Aber das Spiel war einfach verdient, weil wir nicht konstant gut waren. Oder einfach, ja, wir haben einfach nur das gemacht, was nötig war. Und mehr nicht. Also offensiv haben wir das gemacht, was nötig war, und Defense hat sich vorführen lassen, größtenteils. Meine Aussichten sind immer noch positiv gestimmt. Die Frage ist natürlich, wie schwer wird es sein, ob die beiden Starting Running Backs wiederkommen oder nicht. Und wie kaputt ist Baker eigentlich wirklich. Aber trotzdem sage ich, wir haben gute Chancen, sie selbst mit dem besten Lineup, was sie stellen können, zu besiegen.
Aber es ist irgendwie lustig, wir haben jetzt alle drei Spiele, die wir diese Saison verloren haben, haben wir mit einer Punktdifferenz von 3 verloren.
Ja, würde ich auch noch sagen.
Ja, also wir werden nicht überrollt, zumindest.
Noch nicht.
Ja, das ist ja, richtig. Ja, das, mit der Knall, der muss gehört werden.
Man muss eins sagen, wir stehen bei 5.
Stattfinden. Ansonsten, ich meine, die Browns, diesen Team, die können einen Arsch aufreißen, auf gut Deutsch
gesagt. Und nochmal, um das Spiel auch rückwirkend zu wirken, die ersten 7 Spiele oder jetzt 8 Spiele, ja, 8 Spiele. Wer hätte gedacht, dass wir bei 5-3 stehen am Anfang des Jahres, nach eine Woche vor der Bye-Week? Wer hätte das gedacht? So, und wir haben ein Trap-Game gehabt, wir sind auf die Schnauze geflogen. Und jetzt muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Wir stehen bei 5-3. Wir haben immer noch alle Chancen der Welt, in die Playoffs zu kommen, was meiner Meinung nach immer noch ein Jahr zu früh wäre. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und das sollte uns allen mal Mut geben. So, letztes Jahr wäre dieses Trap-Game wahrscheinlich 28-0 für die Jets ausgegangen. Oder 31-0 für die Jets. Oder 7.
Okay, dann haben wir alle unseren Senf dazugegeben. Ich denke, das waren ein paar schöne Schlussworte auch von Thomas, um da vielleicht nochmal die Wogen ein bisschen zu glätten unter auch unseresgleichen, dass wir da schauen, dass wir uns alle ein bisschen lieb haben. Okay, dann lasst uns mal den Blick auf die Zukunft richten. Sonntag wieder gewohnt 19 Uhr, nicht 18 Uhr, scheiß Zeitverschiebung durch Winter- und Sommerzeit, alles Kacke. Nein, Am 7. November geht's 19 Uhr zu Hause gegen die Cleveland Browns. Also unser drittes Divisional Game dieses Jahr, nachdem wir die ersten beiden gewonnen haben. Haben wir Cleveland Browns zu Gast von Kevin Stefanski. Steven, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, was erwartest du dieses Jahr für ein Cleveland-Team bei uns?
Puh, das ist eine verflucht gute Frage.
Ja, deswegen stelle ich sie.
Browns sind 4-4 bislang in der Season. Haben ja Anfang der Season irgendwie gegen drei schwächelnde Teams meine Winstreak hingelegt. Das waren die Texans, die Bears und die Vikings. Hatten zuvor gegen die Chiefs verloren. Danach nochmal gegen die Chargers. Ja, danach den Vikings gegen die Chargers. Dann nochmal gegen die Cardinals. Broncos haben sie noch mit einem 17-14 besiegt. Und jetzt letzte Woche, ja, jetzt am Sonntag, die Steelers, sind sie da mit 15-10 unter die Räder gekommen. Wirft einen Haufen Fragezeichen auf, weil auf dem Papier waren die ja auch schon in der Offseason wieder fast so wie ein Super Bowl-Kandidat gehandelt. Also quasi Playoff-bound mit Sicherheit. Und jetzt kommen sie nicht so wirklich aus dem Quark. Baker Mayfield ist verletzt.
Angeschlagen.
Das wird wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, ist das wohl was Längerwieriges, aber da können sie wohl die OP noch, ich weiß nicht, ob sie fraglich ist oder ob man sie einfach rauszögern kann. Vielleicht habt ihr was Aktuelleres
dazu. Ich weiß nur, dass seine Nicht-Wohl-Schulter verletzt ist. Seine linke Schulter ist irgendwie angeschlagen, das weiß ich nur.
Ja, deswegen, du weißt nicht so wirklich, was du da für ein Team bekommst. Auch die Star-Running-Backs, die sie haben, weißt du nicht, in was für eine Verfassung sie sind.
Ja, Kareem Hunt ist auf IR, Nick Chubb ist Week-to-Week, die Ernest Johnson, gutes Spiel, schlechtes Spiel bisher.
Also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will jetzt auf jeden Fall kein positives Wort über die Browns verlieren. Das wird man von meiner Seite jetzt eher weniger hören. Aber wenn man sich mal deren Injury Report anguckt, mit dem sie in das Spiel gegen die Steelers reingegangen sind, welche Spieler da quasi in der Woche davor limited oder nicht Teilnehmer im Training waren. Ich gehe mal kurz die Namen durch. Odell Beckham Jr., Nick Chubb, Jadeveon Clowney, Malik Jackson, Jarvis Landry, Baker Mayfield, Tagarist McKinley, Donovan Peoples-Jones, Denzel Ward. Musste schon sagen, da fallen einem einige Starter und auch Number-Two-Spieler aus. Und da ist es schon irgendwo verständlich, dass man statt 8-0 oder 7-1 4-4 steht. Also die Verletzungssorgen, die Browns haben, die suchen wahrscheinlich dieses Jahr in der Liga ihresgleichen.
Ja. Ja, ich meine, wir kennen es, ne? Also, das ist ein altbekanntes Lied. Trotzdem, ja, bei den Browns scheint diese Saison wirklich das. Sie scheinen sich auch nicht wirklich selbst zu finden. Also, mal hast du so ein Low-Scoring-Game wie jetzt gegen die Steelers. Wo die Defense eigentlich ihren Job macht, den Gegner bei 15 Punkten zu halten, aber die Offense nicht in Quark kommt. Aber dann siehst du mal in Week 5, wo sie da gegen die Chargers 42 Punkte aufs Board gebracht haben und selbst das war noch nicht genug. Was für eine Truppe kriegst du da? Das ist eine verflucht gute Frage und das wird, glaube ich, ein Spiel mit offenen Visieren werden, weil ja, für uns geht es darum, dass wir unser Gesicht waren, dass wir zeigen, dass letzte Woche tatsächlich nur ein Ausrutscher war, dass wir ein gutes Team sind. Und die Browns, die müssen jetzt auf jeden Fall die Kurve kriegen, wenn sie tatsächlich noch in die Playoffs kommen wollen. Und Baker ist jemand, dem liegen wir eigentlich. Der hat eine recht gute Quote gegen uns. Ich meine, 5 Siege, eine Niederlage. Das wird er natürlich ausbauen wollen.
Also um das vielleicht mal kurz in Zahlen zu fassen, was ich eigentlich umso beeindruckender finde aufgrund der Verletzung, die die Browns ja zu beklagen haben. Defensiv sind sie das drittbeste Team gegen den Rush. Sie sind das siebtbeste Team gegen den Pass. Sie sind die beste Rushing Offense und haben ja trotzdem so viele Verletzte, oder nicht trotzdem, sondern trotz, dass sie so viele Verletzte haben. Und ich denke, da wird es ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein am Wochenende gegen Cleveland, dass wir unser Laufspiel etablieren. Oder siehst du das komplett anders, Thomas, dass man zusehen muss, das Laufspiel dann entsprechend zu vermeiden und mit Passspiel das zu kompensieren?
Schwierig. Man muss eins sehen, die Browns haben mit einer der stärksten Front Fives der Liga. Mit Garrett, Jackson, McDowell und Clowney. Clowney besonders ein guter Run-Stuff Defense End. Und Miles Garrett natürlich einer der besten Pass-Rusher. Ich weiß gar nicht, worauf wir setzen sollen. Ich glaube, Run sollte man ausschließen. Ich würde wirklich auch versuchen, die Matchups zu suchen, besonders gegen die Linebacker. Cornerbacks haben sie gute. Der Free Safety mit John Johnson ist auch ein guter. Also ich würde versuchen, über die Mid-Pass zu attackieren. Aber was der genaue Gameplan ist, das ist hier schwierig zu sagen, besonders als Außenstehender. Das ist dann Callahans und Taylors Aufgabe, uns da mal zu überraschen oder auch mal kreativ zu sein. Auf jeden Fall, gutes Personal ist bei Cleveland in der Defense auf jeden Fall vorhanden und das darf man nicht vernachlässigen.
Okay, Steven, an dich vielleicht auch die gleiche Frage. Die Browns sind die Nummer 1 Defense gegen den Lauf, die Nummer 3 Defense gegen den Lauf. Würdest du zusehen, dass man gegen die Browns seinen eigenen Lauf etabliert, oder sollte man das lieber nicht versuchen und das übers Passspiel kompensieren?
Einfach stur gegen die Browns zu laufen ist dumm. Die Browns wissen das auch, ihre Stärke, die werden da rein crashen, die Läufe schon an der Line of Scrimmage zu stoppen. Vielleicht sollten wir da einfach mal was Ähnliches machen, wie die Jets jetzt mit uns gemacht haben. Und zwar einfach schön Play-Action. Das machen wir ohnehin viel zu wenig, meiner Meinung nach. Vielleicht auch mal wirklich so Tosses nach außen oder Screens nach außen, um eben die Browns-Defense ein Stück, nicht ehrlich zu halten, aber so auszubremsen oder ins Leere laufen zu lassen. Das wird auf jeden Fall eine Methode sein, wie wir sie bekommen könnten. Dann brauchen wir halt eben Yards after Catch. Und wenn du dann die Browns dazu hast, dass sie vielleicht mehr die kurzen Zonen reingehen und vielleicht tatsächlich mal mit einem Single High hinten spielen, dann funktioniert das auch wieder, dass wir mit tiefen Bällen sie zerpflücken können und ganz, ganz groß Yards am Stück machen. Aber ja, wird keine leichte Aufgabe, gerade für die O-Line.
Was mir jetzt gerade nach dem Spiel gegen die Jets so durch den Kopf geistert, wie seht ihr denn das Stellenwert dieses Spiels? Also ich stelle mir jetzt rein psychisch auch vor, wenn du aus einer guten Saison kommst, also aus einer ersten guten Saisonhälfte, du standest 5-1, du hast gegen die Jets auf die Schnauze gekriegt und dann vor der Bye Week verlierst du dann vielleicht nochmal gegen die Browns und gehst mit 2 Niederlagen und 5-3 in deine Bye Week. Ich denke, es macht einen Riesenunterschied, wenn du das Spiel gegen die Browns gewinnst. Dementsprechend, wie würdet ihr denn den Stellenwert dieses Spiels eingliedern in Bezug auf unsere Bye Week und auf den weiteren Verlauf unserer Season, die ja nach unserer Bye Week nicht unbedingt leichter wird, weil wir da auch die ganzen namhaften Gegner, die Browns schon hinter sich haben, noch vor uns haben. Thomas, wie siehst denn du das?
Ja, Klar, also ich finde eigentlich immer ganz gut, dass du gegen etwas leichtere Gegner in der Saison startest, damit du auch von der mentalen Kraft her die schwereren anpacken kannst. Aber das ist genau, was du sagtest. Jetzt sind wir so ein bisschen am Scheideweg. Wenn wir gegen die Browns schlagen, also im Endeffekt, wir haben die Ravens geschlagen, wir können jeden schlagen in dieser Liga. Vielleicht nicht Tampa Bay, aber weil Tom Brady das Kurzpassspiel perfektioniert hat, was uns killen würde. Aber sonst können wir eigentlich jedes Team, zumindest jedes Team in der AFC schlagen. Und das geht es jetzt zu beweisen.
Steven, wie siehst du die Bedeutung des Spiels? Also ohne das jetzt mal auf der fachlichen Ebene zu betrachten, sondern wirklich so rein übergeordnet mit dem Hintergrund, dass wir danach in die Bye Week gehen?
Ja, Division Game ist immer wichtig, das versteht sich von selbst. Aber ja, wir sollten es auf jeden Fall gewinnen. Also wir müssen versuchen, es auf jeden Fall zu gewinnen, weil eine Niederlage vor der Bye Week wäre absolut scheiße. Nach der Bye Week kommen wir traditionell schlecht raus. Dann sind wir da auch noch in Las Vegas bei einem Team, das viel Erfolg hat. Das wird schwer. Dann kommen die Steelers. Wir wissen, dass das, egal wie die Steelers dastehen, das wird immer ein ekliges Spiel, ein heißer Kampf, und dann die Chargers wird nochmal sehr brutal und wahrscheinlich auch sehr highscoring werden. Es wird wirklich nicht einfacher. Die Siege müssen jetzt her, weil in der zweiten Saisonhälfte, da müssen wir uns schon mal drauf einstellen, werden sie vielleicht nicht so zahlreich mehr kommen. Das wird wesentlich schwieriger werden. Wenn wir uns weiterentwickeln, können wir trotzdem natürlich weitermachen, also weiter punkten. Aber ja, wird nicht einfacher. Also mitnehmen, was jetzt geht.
Okay. Seht ihr von eurer Seite ein Matchup, was wir unbedingt nutzen müssen? Jetzt gemäß dem Fall, dass Denzel Ward ausfällt als bester Cornerback und auch Baker Mayfield als Quarterback. Gibt es da was, wo offensiv oder defensiv zusehen müssen, auszunutzen oder zu vermeiden?
Ja, was auf jeden Fall vermeiden muss, ist Nick Chubb ins Open Field kommen zu lassen. So, er hat ja schon wieder die Hauptsnaps getragen gegen Pittsburgh, aber das gilt es halt zu vermeiden. Nick Chubb, gib ihm die Lücke und er macht dir Yards raus, und zwar richtig Yards. Das musst du verhindern. Also die D-Line wird ihr schwerstes Spiel haben dieses Jahr, weil die O-Line von den Browns ist vom Namen her Top 5.
Okay, Steven, hast du was, wo du den Fokus und die Hoffnung insbesondere drauf legst?
Ja, die Hoffnung jetzt nicht, aber wir müssen wieder in den Trenches gewinnen. Das ist wichtig. Und damit meine ich nicht nur wild durchbrechen, ins Leere laufen, Hauptsache Penetration, sondern auch wirklich mit Verstand, mit Containment, mit einem Ziel, die Lanes vor allem zubekommen, die ganzen Gaps pluggen, damit Chubb da nicht durchkommt. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn Chubb erstmal 10 Yards also horizontal laufen muss. So, Hauptsache, er läuft nicht vertikal. Ich bin gespannt, wie wir Landry in den Griff bekommen. Joku wird ein Problem darstellen. Das wird wahrscheinlich an Hilton oder an Bell bleiben, dass er gecovert wird. Er ist ja auch traditionell immer wieder ein Dorn in unserer Seite. Ja, und offensiv, wie wir die Defense der Browns knacken. Der Ball muss wieder schnell raus. Gegen die D-Line werden wir nicht lange halten. Da müssen wir wieder intelligente Konzepte laufen. Meinetwegen können wir auch gerne noch mal ein, zwei Trick-Plays reinspielen, solange die funktionieren. Aber ich glaube, da sollten wir uns jetzt verkneifen, bis dann wieder die Sicherheit greift, bis wieder das Selbstbewusstsein da ist und vor allem auch alles sitzt und nicht mehr Receiver die falschen Routes laufen. Und so weiter. Also der Fokus muss mehr da sein.
Okay, du hast gerade das Selbstbewusstsein angesprochen. Ich sehe das irgendwie als sehr entscheidenden Faktor, wie das Team damit umgehen wird. Ich meine, wir haben uns jetzt aus Niederlagen immer mit einem Sieg zurückgemeldet. Dementsprechend hoffe ich, dass wir dieses Muster, die Saison auch weiterhin so durchziehen werden. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass es für das Team auch ein enormer Nackenschlag ist, diese Niederlage gegen die Jets. Mal sehen, wie das Team damit umgehen wird. Thomas, was denkst du? Wird das wieder, werden die Spieler da eher unfassbar heiß auf Cleveland sein und wollen wieder das komplett andere Gesicht zeigen? Oder würde das als Spieler auch dich jetzt persönlich soweit ja einschränken in deinem Selbstbewusstsein, dass du dann sagst, oh, jetzt war alles Kacke bisher?
Also bisher das, was ich gelesen und gehört habe, war, dass die Spieler sehr selbstreflektiert und auch sehr kritisch mit der Situation umgegangen sind. Ja, du hast jetzt mal ein Spiel schlecht gespielt, das wissen alle, aber ich denke mal, dieses Spiel, also das, was ich vorhin schon sagte, das hat wachgerüttelt und das wird, dass man Cleveland jetzt wieder ernster nimmt, das stand für mich schon vorher fest, aber jetzt umso mehr, so, da ist die Niederlage gegen die Jets, gegen die damals noch 1-5 Jets, ich denke mal und hoffe auch Motivation genug daraus, die 4-4 Browns ein 4-5 zu wandeln und uns die 6 vorne zu geben. Also wenn das nicht Motivation genug ist, ja, dann tut's mir leid.
Okay. Dann abschließend die Frage, was tippt ihr, wie geht das Spiel aus? Steven, fang mal an.
Oh Gott.
Ist irgendwie jedes Mal wieder so, dass du überrascht von dieser Frage bist.
Ja, nee, ich verdränge das immer nur und dann muss ich mir irgendwas aus den Fingern ziehen. Ich sage 32, 24 für uns.
Okay, Thomas?
28, 27 für Cleveland.
Alter, gibt's auch mal ein Spiel, was du mit mehr als 4 Punkten Unterschied tippst?
Letzte Woche und da haben wir verloren.
Oh, die Retourkutsche habe ich gehört.
Ist doch so.
Okay, ich denke, es wird ein Highscoring-Game. Also je nachdem, wie viele Starter bei den Browns zurückkehren und in welcher Verfassung wir sind, Chubb wird auf jeden Fall wieder seinen 50-Yard-Run machen. Ist ja schon fast naturgegeben, dass er das im Spiel macht. Dementsprechend sag ich 38, 36 für uns.
Ja, jetzt übertreibst du aber.
Wieso?
38, 36, Alter, ey, meine Nerven. Ich schwitze ja jetzt, wenn ich das Ergebnis schon höre, das ist ja schon höhere Mathematik.
Ja, wir führen 38, 30, dann kriegen die die Cleveland Browns nochmal den Ball, machen Touchdown und versemmeln die Two-Point-Conversion. Ganz einfach.
Hast du das jetzt gerade aus Fischgräten gelesen oder was?
Ja, es ist so Innereien oder sowas, ne? Der Schamane Erik.
Ich habe hier so eine Chips-Packung vor mir und da haben mich so die Chips so angeguckt und haben mir das quasi mitgeteilt.
Das sind keine Chips, das ist ein LSD, was du da hast, wenn du irgendwelche Zeichen drin siehst.
Wahrscheinlich.
Ich warte einfach auf den Tag, wo mal eine einzige Prophezeiung von mir wahr wird.
Ich glaube, darauf können wir lange warten.
Und dann gründest du einen Bauernstaat und eine Religion drumherum, oder was?
Hä, natürlich. Hä? Was ist das für eine Frage?
Eine rhetorische.
Okay. Gut, dann war das ein kurzes Intermezzo heute, aber das muss auch mal sein, dass wir uns bloß in der Kürze mit der Situation auseinandersetzen. Nächste Woche machen wir dann zur Bye Week machen wir ein Mailbag Special. Also wenn ihr Fragen habt, dann her damit. Dann werden wir uns nächste Folge auf jeden Fall damit befassen. Wenn ihr sonst natürlich Kritik und Anmerkungen auch zu vielleicht dem Spiel gegen die Jets, zu unserer Analyse dazu habt, packt es uns in die Kommentare rein, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook. Wir versuchen alles mit in den Podcast reinzunehmen. Aber insbesondere hier an der Stelle nochmal der Aufruf für die Bye-Week-Folge. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.
Good fight, good night.
Fuck the Steelers.
Hooray.